Dabei bin ich unter anderem auf ein Buch von 1958 gestoßen von Roger Corlois. Der ist Soziologe, hatte auch teilweise mit den Surrealisten zu tun. Und der hat eine recht interessante Spieldefinition darin dargestellt. Er hat gesagt, alle Spiele lassen sich in vier Kategorien einteilen. Das ist Argon, Alea, Mimikry und Illings. Argon, das ist so, glaube ich, das, was wir normalerweise erstmal unter Spiel verstehen. Also auch dieses Spiel mit dem Gegenüber, wo es immer um Wettkampf, um Rivalität und Gewinnen geht. Dann gibt es Alea, das Glücksspiel. Das ist so ein bisschen außen vor, weil das ja auch immer sozusagen eine etwas anrüchige Konnotation in der Gesellschaft hat, nichtsdestotrotz eben auch ein Spiel. Und dann Mimikry, also Theater oder Rollenspiel und auch eine interessante Kategorie Illings, Rausch, Ritual oder Flow kann man dazu sagen. Also er sagt zum Beispiel, das sind auch Kinder oder Tiere, die sich ganz schnell drehen, bis sie sozusagen high werden. Aber was ja auch durchaus so in Betrachtung von Computerspielen eine relevante Rolle spielt. Das ist sozusagen seine eigene These, das sind die vier Grundkategorien und dann gibt es noch so zwei Polaritäten, und zwar Ludus und Paida. Also jedes Spiel kann man auch sozusagen hinsichtlich von zwei Möglichkeiten spielen. Das ist auch ganz interessant, weil man das im Englischen übersetzen kann, also in Game und Play, und diese Entsprechung gibt es im Deutschen nicht. Also wir verbinden auch mit Spiel eigentlich immer dieses relativ naive Paida. Das geht wahrscheinlich in Deutschland eher darauf zurück, dass Friedrich Schiller den Spielbegriff sehr stark geprägt hat in seinem Aufsatz über die ästhetische Erziehung des Menschen. Da hat er unter anderem gesagt, der Mensch ist nur da Mensch, wo er spielt, und es geht um so eine Freiheit im Spielbegriff. Aber deswegen sind Spiele also im deutschen Diskurs auch sehr stark immer mit Erziehung und Kinderspielen konnotiert. Deswegen gibt es in Deutschland leider auch nicht so gute Literatur zu Computerspielen, weil es immer sofort auf diesen Gewalt-Erziehungsdiskurs geht, was eigentlich nicht, also was durchaus relevant ist, aber wahrscheinlich nicht das einzige Relevante zu dem Thema. Und das ist sozusagen die eine Polarität, also dieses Paida, darauf geht auch die Pädagogik zurück, wo man halt sagt, Spiel ist eigentlich nur diese freie Improvisation, wo man auch sagen kann, Spiel ist auch nur Überwältigung. Also man spielt dann, wenn man eben ganz im Spiel drin ist und sozusagen sich darin auch selber verliert. Das war auch einer der Gründe, warum zum Beispiel die Nazis Schiller ganz gut fanden, weil die mit der Überwältigung sehr gut klargekommen sind. Also sie wollten ja sozusagen auch den Volkskörper überwältigen und deswegen war Schiller gar nicht so ein Problem für die Nazis. Und auf der anderen Seite haben wir aber Ludus. Ludus ist das, was vielleicht so ein bisschen anrüchiger im Spielbegriff ist, weil es da um zielgerichtete Spielen geht, auch etwas ums Gewinnen, auch um Menschenbild, was eben stärker von dieser Maschine beeinflusst ist. Also gerade Computerspiele leben ja von diesem permanenten Austausch zwischen Maschine und Spieler und auch dem Diskurs darüber, wer jetzt eigentlich wen kontrolliert und wer sich verändert auch. Gleichzeitig ist Ludus aber sozusagen auch die Möglichkeit der Reflexion. Also das ist eben eher rational, wo man sich sozusagen im Moment des Spielens noch bewusst ist, dass man darüber spielt. Und ich sage halt, wenn man diese beiden Begriffe zusammennimmt, dann kommt man eigentlich zum Begriff, wo man sagen kann, das wäre eine interessante Kategorie, wenn man sagen will, was ist eigentlich das, was Spiele als Kunstkategorie ausmachen könnte. Und da bin ich bei Immanuel Kant fündig geworden, im Begriff des Sublimen oder Erhabenen, wobei Kant schon gesagt hat, das Sublime kann eigentlich keine Kunst sein. Der sagt, das sind so Erfahrungen, wenn man zum Beispiel in der Natur ist, also vorm Ozean und riesige Wellen sich auftürmen, dass man sozusagen überwältigt ist von dieser Naturerfahrung, aber gleichzeitig noch die Möglichkeit hat, in der Erfahrung des Überwältigtsein darüber zu reflektieren, warum man gerade überwältigt ist. Also man muss sozusagen beides haben, einerseits diese eher instinktive, freie Erfahrung und gleichzeitig die Möglichkeit, noch darüber zu reflektieren. Und dann ergibt es sozusagen das Gefühl des Erhabenen oder Sublimen. Was daran ganz interessant ist, ist, dass es sozusagen stärker dann in den Selbstbegriff reingeht. Also es geht ja vor allem um die Selbsterfahrung darin, bin ich jetzt überwältigt, kann ich darüber noch reflektieren? Was sozusagen mit einem etwas konservativen Kunstbegriff erstmal nicht klar zu vereinbaren ist, weil Kunst ja sozusagen das Kunstwerk ist und nicht sozusagen die Erfahrung des Spielers. Und da gibt es jetzt ein Buch, vor 2 Jahren ist das erschienen, Computerspiel, eine Ästhetik von Daniel Martin Feige. der sagt sozusagen, genau das ist das, was Computerspiele als Kunstkategorie ausmacht, nämlich dass sie so ein Durchspielen des Selbst ermöglichen. Und dass genau diese ästhetische Erfahrung eigentlich das Besondere ist, was ja auch relevant für unsere Zeit macht, weil wir vielleicht gar nicht mehr daran interessiert sind, uns sozusagen mit dem Ego des Künstlers im Kunstwerk selber auseinanderzusetzen, sondern vor allem auch mit unserer eigenen Erfahrung im Museum, beim Gucken von Filmen oder eben beim Durchspielen von Computerspielen.